Ich darf den Abschluss machen. Das rechne ich als ein besonderes Vorrecht, eine Zuneigung der Augsburger Geschwister zu mir. Vielen Dank. Ich bin dankbar für alle, die für mich gebetet haben, für ein gutes Gelingen heute Morgen. Ich weiß, dass jetzt meine Frau an mich denkt. Ich soll auch einen ganz lieben Gruß ausrichten von ihr und auch einen Gruß von meiner Mutter. Die war vor vielen Jahren einmal hier, hat einen Besuch gemacht bei der Männerfreizeit. Sie ist inzwischen 94 Jahre alt geworden, ist immer noch allein in ihrem Haus und ist auch dankbar für unsere Gebete. Es war im Sommer 1944, ein heller, schöner Sommertag. Wir saßen in einem dunklen Keller, meine Mutter war auch dabei, voll Angst und Bangen. Wir erlebten gerade einen der schlimmsten Bombenangriffe der englischen Luftwaffe. Wir saßen da wie Mäuse vor einer Klapperschlange und wir hörten die Detonationen fern, nah, bis es plötzlich ganz fürchterlich krachte. Und wir dachten schon, unser Haus sei getroffen. Wir verharrten still weiterhin. Die Zeit, die kroch dahin wie der Schatten. Aber als es dann vorüber war, da stürmten wir hinaus, um zu sehen, was passiert war. Und siehe da, unser Nachbarhaus hat einen Volltreffer bekommen. Und ich stand vor einem Trümmerhaufen. Ich konnte das nicht recht einschätzen. Aber das war ein Vorbote einer großen Niederlage. Ein ganzes Volk versank in dieser Niederlage, das Ende des Krieges. Und das ist mir nie so richtig bewusst geworden. Und so ähnlich muss es wohl auch den Israeliten gegangen sein, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen nach 50 Jahren. Bangen Jahren, nach 50 Jahren des Wartens und Hoffens, kamen sie endlich zurück in ihre Heimat. Von Jerusalem, der wohlgefügten Stadt, war nichts mehr übrig. Die Häuser waren eingerissen, der Tempel verbrannt, die Mauer lag da nieder, sie standen vor einem Trümmerhaufen. Und mit dieser Niederlage im Nacken haben sie den Wiederaufbau Jerusalems in Angriff genommen. Und zwar inmitten ihrer Feinde. Und wie froh waren Serubabel und seine Volksgenossen für jedes Wort des Herrn, das verheißungsvoll von der Zukunft redete. Und so ist es. Die Hoffnung auf die Zukunft ist oft verheißungsvoller als die Gegenwart. Und da waren die Propheten Haggai und Zacharia. Und von ihm, von Zacharia, stammt dieses Wort. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig ist er und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Er wird die Streitwagen ausrotten aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgerottet werden auch die Kriegsbogen. Er schafft den Völkern Frieden durch seinen Spruch. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Aussicht auf einen nie dagewesenen König. Nun das, was von dem Bedrängten wohl am meisten, was ihnen wohl am meisten zugesagt hat, das war diese Aussage: siegreich. Er wird siegreich sein. Und darauf lassen sich auch Hoffnungen aufbauen. Das bringt Trost für die bedrängte Seele. Und daran entzündet sich auch die Fantasie und die Zukunftsvorstellungen. Unser Messias, das Erscheinen des Messias, das soll eine richtige Erfolgsstory werden. Etwas, worauf man so richtig stolz sein kann. Ja, unser Messias, der wird es ihnen zeigen. Den Griechen wie den Römern, denen werden alle noch die Augen aufgehen. Der Messias, wenn er erscheinen wird, er wird ein Zeichen vom Himmel tun, um auch den letzten Zweifler zu überzeugen, und wird sich dann auf den Thron seiner Majestät setzen und seine Herrschaft antreten. Alle beginnen vor ihm zu zittern. Sie kommen hervor aus ihren Kartenhäusern. Sie fallen nieder vor ihm und bekennen: Du bist in Wahrheit der König. Und wir, die Söhne Abrahams, wir werden uns ergötzen an seinem Erfolg. Wir werden dastehen wie Stars. Und wir werden berühmt sein und angesehen. Und jeder will unser Freund sein. Wir sind begehrt und jeder reißt sich um uns, um einmal an unserer Seite zu stehen. So und ähnlich konnten die Vorstellungen sein, so und ähnlich konnten die Israeliten von ihrem König schwärmen. Aber diese Version von einem erfolgreichen König, die hat ihnen Jesus gründlich verdorben. Sein Erscheinen war für sie ein Skandal, eine Schande. Er hat ihrem stolzen Herzen nicht den Hof gemacht. Er hat ihrem Ansehen nicht geschmeichelt. Er hat vielmehr ihre Falschheit aufgedeckt. Für sie ist er erbärmlich gescheitert. Nun, Jesus war nicht gekommen, um die Erfolgsvorstellungen seiner Landsleute zu erfüllen, sondern er kam, um den Weg der Niedrigkeit zu gehen. Und das hat Jesus seinen Jüngern deutlich gemacht in den Worten, die wir in Matthäus finden, im 20. Kapitel und Vers 28. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. Wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und das begann mit seiner Geburt. Für ihn, da gab es keinen Königspalast, kein Silberbesteck, keine Purpurkleider. Vielmehr eine Futterkrippe in einem Stall. So begann seine Geschichte. Später zog Jesus umher als ein mittelloser Wanderprediger. Er wollte seine Gemeinde bauen, nicht als Erfolgsstory, sondern als dem Weg der Niedrigkeit. Und das hatten natürlich viele übersehen. Wie wir gelesen haben im Propheten Sacharja, demütig ist er und reitet auf einem Esel. Nun, seine Jünger, die verstanden das noch nicht, Aber sie waren mit der Zeit zu einer beachtenswerten Überzeugung gelangt. Jesus hatte sie nämlich gefragt, für wen halten mich die Leute? Und sie sagten, die einen, die meinen, du seist ein Prophet. Andere wieder, du seist Elia oder Johannes der Täufer, der von den Toten auferweckt worden ist. Aber Jesus fragte sie weiter, für wen haltet ihr mich? Petrus rückte sofort heraus mit seiner Überzeugung und bekannte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus bestätigte, das hat dir nicht ein Mensch gesagt, sondern mein Vater im Himmel. Und darauf bekräftigte Jesus, und du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches werden nicht fester sein als sie. Und dann folgte die Ankündigung, die den Stolz der Jünger erschütterte. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet werden und am dritten Tage wieder erweckt werden. Leiden und getötet werden. Aber das ist ja eine Blamage. Das ist ja eine Schmach. Das ist ja eine Niederlage. Da muss man sich ja schämen, zu einem solchen Messias zu gehören. Und Petrus, er hat sich auch geschämt, als er dem Hof des hohen Priesters Kaiaphas die Gerichtsverhandlung mitverfolgte. Eine Magd stellte ihm die Frage und sagte, auch du warst einer von ihnen. Petrus jedoch, er leugnete vor allen und sagte, ich weiß nicht, was du meinst. Es konnte Petrus nicht entgangen sein, dass nach dem Verhör und dem Schuldspruch durch den Hohen Rat, dass Jesus angespien und geschlagen wurde. Und er schämte sich, sich zum Herrn zu bekennen. Er hatte nicht begriffen, dass Jesus den Weg der Niedrigkeit ging. Noch nicht. Das ist der Weg, den Jesus für seine Gemeinde bestimmt hat. Den Weg der Niedrigkeit. Den Weg der Niedrigkeit vor der Welt. Nun, die Zeit auf Erden, das war die Zeit für Jesus, die Zeit der Niedrigkeit. Aber wie wird es sein, wenn er wiederkommt? Der Sohn des Menschen, wie sich Jesus gerne nannte, wird wiederkommen. Eines Tages wird er erscheinen. Und dann wird es anders sein. Dann wird er erscheinen in seiner Majestät, in seinem Glanz. Und alle Menschen werden das sehen. Und dann wird sich zeigen, wer den Wert der Nachfolge erkannt hat und wer sich nur in seinem Erfolg sonnen wollte. Und diese kleine Skizze des Lebens Jesu, die soll uns helfen als Hintergrund, Und auf diesem Hintergrund müssen wir auch die Berufung und das Siegen verstehen. Wir haben hier zwei Gegensätze aufgezeigt. Das Erfolgsdenken, also ein Erfolgsstory-Denken, und den Weg der Niedrigkeit. Und den Weg der Niedrigkeit hier auf Erden und dann das glanzvolle Erscheinen Jesu als König, wenn er kommt. Nun, wer siegen will, der muss die Berufung verstehen. Nun, wie hat Jesus künftige Sieger berufen? Was sind seine Berufungsworte? Und hier wollen wir uns an ein Wort Jesu wenden, das er in besonderer Weise an seine Apostel gesagt hat, wie er sie vorbereitete auf ihren Dienst. Im 10. Kapitel des Matthäus, Vers 32. Wer immer nun sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater in den Himmel. Meinet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, einen Menschen mit seinem Vater zu entzweien und eine Tochter mit ihrer Mutter und eine Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden ihre eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und diese Worte wollen wir uns genauer anschauen. Jesus beruft uns zu einem Bekenntnis zu ihm. Und das braucht natürlich eine Überzeugung. Die Überzeugung, er wird siegen, auch wenn er keine Erfolgsstory zu bieten hat. Ein Bekenntnis zu Jesus soll klare Verhältnisse schaffen, damit wir wissen oder damit alle wissen, wo wir stehen. Nun, wenn ich mich zu Jesus bekenne, was mache ich dann? Ich sage das Gleiche wie er. Ich stelle mich auf den gleichen Standpunkt wie er. Er ist mir wichtiger als alles andere. Ich bekenne mich zum Weg der Niedrigkeit. Ich suche nicht das Ansehen der Welt. Und wenn es ein Bekenntnis zu Jesus gibt, dann gibt es auch ein Verleugnen. Das bedingt schon der Gegensatz. Jesus macht nur diesen einen Unterschied. Bekennen oder verleugnen. Und dazwischen liegen nicht noch drei verschiedene Grauzonen, sowohl als auch, die zum Sieg führen könnten. Jesus stellt uns einen Endsieg in Aussicht. Er sagt, wer immer nun sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmel. Wenn Jesus sich eines Tages zu uns bekennt, zu dir bekennt, dann weißt du, das ist mein Sieg. Nun, etwas Typisches für uns Menschen sind falsche Vorstellungen. Viele glauben an ihre eigenen Vorstellungen von Jesus. Und Jesus sagt, meinet nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Machet euch keine falsche Vorstellung von Frieden. Ich bringe nicht einen Frieden, der euch in Ruhe lässt. Einen Frieden, der keine Aufforderungen stellt, der keine Spannungen bringt. Er bringt das Schwert. Die Auseinandersetzung mit Jesus in unserer Gesellschaft. Und wir können nichts anderes bringen als das Schwert. Nun, wie ist es, wenn die Herausforderung zum Bekenntnis auf mich und meine Familie trifft? Werden dann alle gleich denken? Werden dann alle gleich entscheiden? Werden dann alle gleich empfinden? Und wenn die anderen sich anders entscheiden als ich, was sollen wir dann machen? Sollen wir dann ein Stillhalteabkommen treffen, damit der Zusammenhalt der Familie nicht gestört wird? Und Jesus will nicht bloß toleriert werden in unserem Leben. Und wir wissen es. Es geht um Sieg oder Niederlage, um Tod oder Leben, um Rettung oder Verdammnis. Wir dürfen die geforderte Herausforderung nicht entschärfen. Nur es kann sein, dass wir einer Stellungnahme aus dem Wege gehen, aus Schwachheit, aus Unvermögen, aus Angst. Und Petrus wollte ganz bestimmt zu Jesus gehören. Als aber die Herausforderung zum Bekenntnis kam, da hat er so getan, als ob er Jesus gar nicht kennte. Und er fand sich als Verleugner wieder. Und plötzlich war eine unerträgliche Spannung in ihm, die hat ihn fast zerrissen. Und er brach in Tränen aus. Und er wusste, so kann ich niemals siegen. Wann werde ich die Menschenfurcht überwinden? Nun, Siegen ist eine Angelegenheit der Liebe. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wollen wir siegen? Ist das dein ausdrücklicher Wunsch, zu siegen? Willst du das wirklich? Oder willst du nur ein bisschen Lebenshilfe vom Evangelium? Oder ein bisschen Beruhigung für dein Gewissen? Wollte Petrus siegen? Was hat er gesagt, als Jesus fragte, wollt auch ihr weggehen? Er sagte, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige bist. Wohin sollen wir gehen? Und er versicherte sogar, Herr, warum darf ich nicht mit dir gehen? Mein Leben will ich hingeben für dich. Petrus wollte siegen. Nun, mit wem werden wir siegen? Werde ich mit meinem Vater siegen oder mit meiner Mutter oder mit meinen Kindern oder mit meiner Frau? Werden sie vor den himmlischen Vater hinstehen und sagen, ja, der Wolfram, ach, das war unser Bester und der hat es verdient und den musst du unbedingt aufnehmen. Wir werden mit Jesus siegen, weil er so viel gewagt hat für uns. Er hat sein Leben riskiert. Er hat uns mehr geliebt als sein Leben. Nun, wie können wir uns Jesus als würdig erweisen, der so viel für uns gewagt hat? Natürlich, indem wir ihn lieben. Nein, indem wir ihn mehr lieben als Vater und Mutter oder wer es auch immer ist. Nun, warum ist das so wichtig, dass wir Jesus mehr lieben als unsere Familie? Nun, weil wir sonst nicht siegen können. Jesus, seine eigene Familie, die hat ihn für verrückt gehalten, als er sich so entschieden eingesetzt hat für das Reich Gottes. Und sie kamen und sie wollten ihn zur Rechenschaft ziehen, sie wollten mit ihm reden. Ohne diese Entschiedenheit, die Jesus aufgewiesen hat, hätte er nicht siegen können. Die Gegnerschaft, die Feindschaft, die war zu stark, zu entschlossen, ihn zu vernichten. Es brauchte einen stärkeren Gegendruck. Nun, wenn ich bei jeder Entscheidung, die ich für Christus machen wollte, immer denken müsste, oh, was wird mein Vater dazu sagen? Meine Eltern und ich, die machen übers Wochenende immer so schöne Ausflüge und dann entscheide ich mich für Christus und jetzt denke ich, oh, jetzt, ich möchte aber in die Versammlung am Sonntag, jetzt muss ich meinem Vater sagen, du, ich komme nicht mehr mit. Was wird der denken? Was werden meine Kinder denken? Ich habe eine Frau kennengelernt im Haus der Bibel. Da habe ich mir so ein paar Kommentare angeschaut und hatte den Kommentar vom Galaterbrief in den Händen, habe da geblättert, dritte Kapitel aufgeschlagen. Und sie kam da und hat mich gefragt, ob sie was helfen kann und so. Und wir kamen ins Gespräch und wir haben da über den Kommentar geredet, über Galater 3. Und da kam es auch zum Gespräch über die Taufe. Und ich habe gefragt, was sie denkt über die Taufe, wie das hier im Galaterbrief geschrieben steht. Ja, das ist richtig, da denke ich schon, das ist richtig. Ich sage, haben Sie das gemacht? Sie sagt, nein, das könnte ich meiner Mutter nicht antun. Ja, wenn wir darauf immer Rücksicht nehmen müssten, das wäre tragisch. Nun, wie konnte Jesus überhaupt siegen? Er konnte nur siegen durch das Kreuz, durch seine Liebe zum Vater und seine Feindesliebe. Können wir siegen ohne das Kreuz? Was sagt Jesus? Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wie empfindest du das, wenn jemand zu dir sagt, angenommen, du möchtest in ein Restaurant, ein feines Restaurant, du möchtest wieder mal gut essen, und da steht immer jemand beim Eingang, der die Leute begrüßt und so weiter, und du kommst da rein, und er begrüßt dich und sagt, wer sind Sie? Ja, hören Sie mal, Sie sind es nicht wert, in diesem Restaurant zu essen. Das würde uns treffen. Das würde uns ganz schmerzlich treffen. Das würden wir so stark empfinden. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Das klingt ganz gewaltig. Wer ist das, der so etwas sagen darf? Das ist ein Sieger. Einer, der die Sünde besiegt hat. Nun, das Kreuz, das bedeutet Selbstaufopferung. Es bedeutet die Bereitschaft, die Ablehnung und die Feindschaft der Welt hinzunehmen, um Jesu willen? Es ist kein Bombenalarm, keine Angst. In der Nachfolge, da teilen wir nicht nur die angenehmen Seiten des Evangeliums, sondern wir gehen eine Leidensgemeinschaft ein mit Jesus. Wir begeben uns ganz in seine Nähe, er in uns und wir in ihm. Und da geht es gar nicht anders. Da kommen wir nicht an dem Leiden vorbei. Und das wollen wir auch nicht. Das Kreuz, das bringt uns diese kostbare und wertvolle Erlösung. Aber es erfordert ein Bekenntnis. Nur manche sagen, ach, wir sollten doch mehr die schönen Seiten des Evangeliums predigen. Was ist eigentlich das Schönste am Evangelium? Ich habe diese Frage heute Morgen an der Rezeption einer jungen Frau gestellt und sie sagte, oh, das war eine schwierige Frage. Und sie sagte, ja, die Liebe zum Vater und dass Christus für uns gestorben ist, aber mir gefällt auch der Gedanke an die Heiligkeit. Sie hat sich so ganz plötzlich etwas überlegt. Aber ich denke schon, dass die meisten die Frage so beantworten würden, die Liebe ist das Schönste am Evangelium. Was wäre, wenn die Liebe vor dem Kreuz kapituliert hätte? Wenn sie das Kreuz gemieden hätte? Wir wären alle noch in unserer Verdammnis. Wir sprechen von einer Liebe, die bereit war, um unsertwillen die Schmach und die Niedrigkeit und die Blamage auf sich zu nehmen, öffentlich vor allen Zuschauern zu sterben, für die Treuen, die eines Tages dieses kostbare Evangelium annehmen werden. Nun, was war es wohl, was dem Petrus in jener Nacht gefehlt hat? Es war das Kreuz. Aber um das Kreuz zu tragen, braucht es Liebe. Die nötige Liebe zum Herrn. Eine Liebe, die nicht Halt macht vor dem Kreuz. Nun, Jesus will nicht, dass wir in der Niederlage, er will uns nicht in der Niederlage lassen. Er hat uns berufen zum Sieg. Und er will nicht, dass wir am Ende unseres Lebens vor einem Trümmerhaufen stehen. So wie die Israeliten vor Jerusalem. So wie es mir damals gegangen ist, nach dem Bombenangriff. Petrus brauchte Siegeszuversicht. Und das brauchen wir alle. Wie hat er seine Siegeszuversicht wieder gewonnen? Im Johannes im 21. Kapitel hören wir, als sie nun das Mahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und das zu drei Malen, Simon Petrus, liebst du mich? Und wir spüren, wie Petrus noch einmal kämpfen musste. Wie schwer es ihm fiel, diese Niederlage zu überwinden. Aber er hat sie überwunden. Er sagte, ja Herr, jetzt erkenne ich, jetzt weiß ich, ich werde dich mehr lieben in Zukunft. Also denken wir daran, es gibt keine Erfolgsstory, es gibt für uns einen Weg der Niedrigkeit. Jetzt ist die Zeit der Niedrigkeit, aber freut euch. Und das ist die gute Botschaft, der Herr kommt wieder. Und dann wird es so sein. Dann werden wir dastehen als Stars an seiner Seite, werden berühmt sein und wir werden uns freuen mit unglaublicher Freude. Aber das bedingt, dass wir den Herrn mehr lieben. Dass wir zu ihm halten, dass unsere Liebe vor dem Kreuz nicht Halt macht. Amen.